Was nehmen wir raus? Was nehmen wir raus? Nehmen wir raus, wie ich hier euch etwas erzähle über einen Snack, der eventuell auf der Toilette landen wird? Oder was nehmen wir raus? Sorry.
Nee, das fände ich kacke, wenn wir das rausnehmen. Das lassen wir auf jeden Fall drin. Wir können natürlich rausnehmen, vielleicht, aber nein, ich will es drin lassen, dass ich schon wieder von Hubert Feller erzählt habe.
Der Dschungelcamp-Teilnehmer. Der war übrigens richtig...
Der war spitze. Der ist Dritter geworden im Dschungelcamp, aber Details gibt's gleich. Wir waren wie immer so mit.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Wir gucken uns an. Keiner fängt an zu reden, ist auch gut. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Wir sind Freddy und Kim und wir machen diesen Typfrage-Diabetes-Podcast.
Ja, hallo alle, dann auch von mir. Mein Name ist Freddy. Das andere, die ihr gerade gehört habt, ist eben Kim. Ich habe Typ-1-Diabetes. Kim wiederum hat Typ-2-Diabetes. Und wir erzählen hier immer ein bisschen aus unserem persönlichen Leben. Deswegen direkt mal vorab schon mal den Spoiler. Wir sind kein medizinischer Fachpodcast. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir sind nur Freddy und Kim, die aus ihrem Alltag berichten. Oder aus eurem, wenn ihr uns mal wieder geschrieben habt.
Genau. Und weil wir immer so viel aus unserem Alltag berichten, muss ich berichten, dass ich tatsächlich mit diesen ganzen Affirmationsversuchen, meinem emotionalen Essen hinterherzukommen, nicht wirklich gut hinterherkomme. Deshalb habe ich überlegt, ich brauche Snacks, die ich schnell hier verfügbar habe und die meine Blutzuckerwerte nicht so hoch treiben. Und einen möchte ich gerne jetzt hier vorstellen. Du darfst bestimmen, ob ich jetzt hier, es knistert, ich mache mal hier ASMR, soll ich einen Apfelring essen oder soll ich Gummibärchen essen? Die ist noch zu, die Tüte.
Jetzt muss man sagen, ihr denkt jetzt wahrscheinlich an die klassischen Tüten, die wir aus der Werbung oder aus unserem eigenen Süßigkeitenfach kennen. Das sind nicht die Tüten, die Kim gerade hochhält. Es Nein. ist eine pinke Tüte, wo scheinbar sowas wie Gummibärchen drin sind und eine grüne Tüte, wo sowas wie Apfelringe drin sind. Aber genau. Das sieht mir verdächtig gesund aus, ehrlicherweise.
Das sieht dir verdächtig gesund aus. Die Apfelringe habe ich schon probiert. Sie schmecken tatsächlich wie echte Apfelringe. Das ist eine 50-Gramm-Tüte von Ahead Gummies. Ahead ist so ein Nahrungsergänzungsmittelhersteller, da kriegt ihr auch so Proteinshakes und so. Jetzt muss man dazu sagen, dass so eine kleine Tüte, selbst wenn ihr die in so einem Probierpack nimmt, mit noch anderen Angeboten kombiniert, kostet schon 1,90 Euro.
Was ist jetzt das Besondere? Die sind ohne Zucker oder
die
was?
Die sind ohne Zucker und die haben, also sowohl die Gummibärchen als auch die Apfelringe haben gerade mal für die komplette Tüte 3 Gramm Kohlenhydrate. Das ist eine Ansage.
Aber Kim, aber wir haben doch schon so oft über solche Süßigkeiten gesprochen und du weißt, was dann passiert, die ohne Rum-Action und dann kriegen wir wieder ein bisschen Durchfall, wenn wir zu viel davon essen.
Richtig, ich mache jetzt erstmal die Gummibärchen auf, die habe ich nämlich noch nicht probiert. Moment. So, richtig. Und es steht hinten, da ist ein bisschen tricky, ne? Hinten steht ganz groß ohne Maltit drauf. Und ich dachte, das ist bestimmt das Zeug, das abführend wirkt. Wenn das nicht drauf ist, drin ist, ist doch total gut. Und dann habe ich aber mir vorsichtshalber, Gott sei Dank, die ganzen Sachen hier nochmal durchgelesen, die hinten draufstehen, was drin ist. Und ganz unten steht natürlich, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Und das ist doch schon wieder Kacke.
Weil da nämlich... Pass auf, da ist Polydextrose, Isomaltooligosaccharide und Erythrit drin. Und je nachdem, ob ihr darauf empfindlich seid, könnt ihr, ohne Rum-Action, wie Frank gesagt hat, bekommen. Ich habe tatsächlich von der einen Tüte weniger als 10 Stück von dieser Apfeltüte, ne? Das ist so größere normale Gummibärchen, gegessen und ich hatte tatsächlich Blähung. Also ich hatte keinen Durchfall, aber ich hatte Blähung. Ich habe es also wirklich gemerkt. Nur, wenn es wirklich darum geht, ich probiere jetzt mal so ein Gummibärchen. Schwarze so ein bisschen. Ja, siehst du? Und da ist das Problem bei den Gummibärchen. Die Apfelringe oder die Äpfelchen, die haben geschmeckt wie richtige Äpfel.
Die Gummibärchen nicht.
Diese Gummibärchen, die haben nicht die Konsistenz von normalen Gummibärchen. So, das habe ich jetzt mal für euch getestet.
Was ich dir noch nicht erzählt habe, ich faste. Ich faste Süßigkeiten.
Oh, sorry.
Wir sind jetzt bei Tag Nummer 5 angekommen.
Was fastest du denn? Also
Süßigkeiten.
Süßigkeiten, okay.
Süßigkeiten. Ehrlicherweise habe ich vor ein paar Tagen auch vor einem Milchreis, einem Fertigmilchreis in meinem Kühlschrank sehr lange gestanden, habe ihn angeguckt und habe die ganze Zeit überlegt, bist du eine Süßigkeit oder nicht? Darf ich dich essen?
Da ist verdammt viel Zucker dran.
Oder nicht? Ich habe es auch nicht gegessen, weil ich mir dann dachte, komm, wen verarsche ich, wenn ich so lange überlegen muss, ob es okay ist oder nicht. Ist wohl nicht okay. Und das Ganze war natürlich jetzt, Auslöser war Karneval, weil ich natürlich im Karneval viel zu viel zuckrige Berliner, Kamelle, den ganzen Shit gegessen habe und dann ab Aschermittwoch, das ist jetzt schon, Leute, 5 Tage her, ich will nichts sagen, aber für mich ist hart, ne? 5 Tage keine Süßigkeiten. Ich sag dir ehrlich, Kim, am ersten Tag, ich habe gefühlt, weil ich hatte auch noch frei an dem Tag, ich habe an nichts anderes gedacht als...
Ich habe das vor Jahren auch ein paar Mal gemacht, ja.
Dann die letzten Tage, dann ging's.
Aber ich kann dir sagen, sobald es so in Richtung April geht, ja, also auf das Ende quasi zu, du freust dich so sehr auf dieses Osterfest, Punkt 1, ja. Ich habe es ja auch schon mal gemacht. Punkt 2, du bist morgens, wenn das so zum ersten Mal wieder auch morgens richtig hell ist, man ist so fit. Das ist so krass.
Ich habe tatsächlich jetzt schon das Gefühl, dass ich ein bisschen besser schlafe. Ich habe das neulich auch im Fernsehen gesehen, dass nochmal jemand sagte, dass wenn man so viel Blutzuckerschwankungen hat und sowas, und das habe ich normalerweise dann doch mal ganz gerne, dass ich die Achterbahn fahre, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, oder generell, wenn man eben viel Zucker zu sich nimmt, dass man dann nachts nicht so gut schläft. Ich habe das Gefühl, ich schlafe besser. Noch träume ich auch nicht von Süßigkeiten, toi, toi, toi. Und wie gesagt, die letzten Tage, wo ich arbeiten musste, war es dann auch mit dem Fasten okay. Jetzt heute, wo ich frei hatte, am Sonntag, war schon wieder schwierig. Habe ich schon wieder viel drüber nachgedacht, was ich jetzt vielleicht doch esse oder nicht esse. Und dann habe ich eine Kiwi gegessen.
Stimmt, ja. Ich habe in den Zeiten, wo ich gefastet habe, auch immer sehr viel Obst gegessen, so Apfel und so. Aber guck mal, meine Kinder waren auch zum ersten Mal auf einem Karnevalsumzug und es hat total geregnet und deshalb waren da wenig Leute und die hatten natürlich super viele Süßigkeiten über. Ich weiß nicht, guck mal, was wir alles noch haben. Es ist eine riesige rote Tüte voll noch mit Süßigkeiten. Das meiste davon essen die Kinder gar nicht, ist natürlich ein Klassiker. Wer muss es essen? Papa in dem Fall, weil ich werde es nicht essen. Ich habe ja hier meine Apfel. Bömsken. So.
Das ist ja ehrlicherweise dann auch oft so bei der Kamelle, aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Menschen die Kamelle werfen auf dem Rosenmontagszug, die auch selbst bezahlen müssen. Deswegen eigentlich, das ist jetzt hier Meckern auf einem hohen Niveau. Wir sind ja dankbar, dass die Leute immer so viel dann schmeißen, aber es ist dann eben doch auch oft entweder das, was beim Großhändler nicht so gut weggeht, weil man es nicht so sehr mag, oder das, was vielleicht auch schon so ein bisschen hart geworden ist und kurz vor Ablauf ist und so. Deswegen meistens lohnt sich die Sünde ja gar nicht so richtig, weil man sich hinterher denkt, so, schmeckt jetzt auch nur so halb geil.
Wobei ein paar tolle Sachen waren schon drin, aber die sind natürlich auch schon weg aus der Tüte.
Gut, aber dann update uns nächstes Mal mal. Sie stopft sich gerade nochmal das nächste Gummibärchen rein, dann update uns mal.
Ne, das war richtig ekelhaft.
Die Erkenntnis der Woche.
Kim, jetzt wo wir beide hier gerade sprechen, ist ja die Abschlussfeier von den Olympischen Spielen, von den Winterspielen in Italien. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber es waren 2 Mädels mal mindestens mit Typ 1 Diabetes dabei.
Nee, ich habe tatsächlich das Bobrennen habe ich gestern gesehen. Aber ansonsten habe ich... Du sagst, waren die Menschen mit Diabetes?
Nein. Ach so. Du meinst jetzt gerade Deborah Levy und die Pilotin Laura Nolte, die im Zweier Bob Gold geholt haben gestern. Legendär. Vor allen Dingen schon krass, haben die im Team, die sind beide auch super gut befreundet miteinander. Ich habe die Laura mal zum Interview getroffen, hat sie auch nur gesagt, sie ist gleich mit der Debbie noch verabredet zum Töpfern. Süß. Weil die machen nicht nur Sport zusammen und erzählen sich sonst alles aus ihrem Leben. Die haben auch gemeinsame andere Hobbys. Und die haben jetzt vor allen Dingen schon zum zweiten Mal Gold gewonnen. Also krass. Aber nein, die beiden haben zumindest meines Wissensstandes nach kein Diabetes, aber die Skicross-Athletin Hanna Schmidt, die kommt aus Kanada, die hat eine Typ-1-Diagnose mit 12 Jahren bekommen und die Skeleton-Pilotin, von der hast du bestimmt schon mal was auch gesehen, weil wir folgen ihr mit unserem Typfrage-Instagram-Kanal.
Ja, stimmt, wir waren mal auf einer Veranstaltung, wo sie dann auch, glaube ich, unterwegs war oder kommen sollte, glaube ich.
Anna Fernstedt, beziehungsweise Anna Fernstedt-Tova, die ist aufgewachsen in Deutschland, startet mittlerweile aber für Tschechien, hat ihre Typ-1-Diagnose kurz vor den Olympischen Winterspielen 2022 bekommen, also kurz bevor sie nach China aufgebrochen ist, am 17. Januar 2022. Und 10 Tage später war sie dann trotzdem bei Olympia mittendrin, hat voll durchgezogen. Und sie hat jetzt vor den Olympischen Spielen, vor 5 Wochen ungefähr, nochmal ein Bild von damals gepostet aus dem Krankenhaus, wie sie da auf der Liege liegt, gerade frisch die Diagnose bekommen hat. Und dann hat sie jetzt vor kurzem eben bei Instagram geschrieben, heute vor 4 Jahren lag ich im Krankenhaus, mein Leben wurde auf den Kopf gestellt, ohne zu wissen, was kommen würde und mit Angst davor, was es bedeutet, Typ 1 Diabetes zu haben. Heute sitze ich zu Hause, habe mich für meine 3. Olympischen Spiele qualifiziert, meine beste Saison überhaupt mit einem 4. Platz im Gesamtweltcup erlebt und hier und da ein paar Medaillen mit nach Hause gebracht. 4 Jahre mit Diabetes, das ist verrückt. Es war hart, es ist immer noch hart und es wird auch immer eine Herausforderung bleiben, aber das ist auch okay. Alles ist weiterhin möglich, auch wenn ich Momente hatte und manchmal noch habe, in denen ich selbst nicht daran glauben kann, was ich geschafft habe.
Ich muss aber auch dazu sagen, von einem Menschen, der sich in einen Eistunnel legt, auf dem Bauch und mit dem Kopf voran, bei über 100 Stundenkilometer diesen Eistunnel runterfährt, denn das ist Skeleton, Schlittenfahren mit dem Kopf voran auf dem Bauch, diesen Menschen traue ich alles zu. Die können alles schaffen. Wirklich. Also Skeleton ist eine Sportart meiner Meinung nach für die total beklopsten oder wagemutigsten Menschen überhaupt. Riesigen Respekt, würde ich nie tun. Ich hoffe, dass meine Kinder niemals auf diese Idee kommen, Skeletonfahrer zu werden. Ich sterbe 30.000 Tode, wirklich.
Ansonsten kommst du bei uns hier in die Nähe nach Winterberg im Sauerland. Da kann man nämlich Skeleton fahren und da ist auch sie schon Skeleton gefahren. Und sie war zum Beispiel auch schon bei den Zuckerjunkies im Podcast zu Gast, die Anna Fernstedt. Also wenn ihr Lust habt, mal mehr über sie und ihre Diagnose damals und über ihr Handling mit Diabetes zu erfahren, dann könnt ihr sie einfach mal googeln und dann findet ihr direkt auch schon ganz spannende Berichte über sie oder eben auch dann Interviews. Dieses Mal ist sie bei den Winterspielen 10. geworden. Sie hat bei Instagram dazu auch nur geschrieben, so, ja, irgendwie, ja, ist okay, aber wäre natürlich auch irgendwie geiler gewesen, weiter vorne zu sein. Aber ganz im Ernst, das sind ja die Besten überhaupt der ganzen Welt, die da antreten. Ey, geil. Und für uns alle super, was für ein tolles Vorbild.
Meine Erkenntnis der Woche bezieht sich auf etwas, was ich gerade bei Reddit gelesen habe. Da hat jemand gefragt, sag mal, kann es sein, dass ich eine Unterzuckerung rieche bei meinem Freund? Und wir haben ja schon mal drüber geredet, dass es tatsächlich Therapiehunde gibt, die dann bellen und die sind teilweise auch schneller oder präziser als der Sensor. Aber in diesem Reddit-Thread hat halt eine behauptet, hey, ich rieche das, bevor der Sensor ausschlägt. Und dann haben sich tatsächlich einige gefunden, die gesagt haben, ja, kenne ich. Weil sie wissen nicht, wie man es sagen kann, aber irgendwie so ein bisschen nach Kuchen sagen sie. Es riecht irgendwie so süßlich. Und das fand ich auch eine krasse Erkenntnis, dass es auch Menschen gibt, die unter Zuckerung riechen können.
Weil wir haben ja schon drüber geredet, in der vorvorletzten Folge, glaube ich, dass Esel das ja riechen können.
Stimmt auch. Und bei Hunden waren wir auch schon mal.
Und waren nicht die Alpakas oder Lamas, konnten es auch riechen?
Stimmt.
Also ich werde mal, oder beziehungsweise du wirst mal darauf achten, wenn wir das nächste Mal zusammen unterwegs sind. Und ich dann merke, ich unter Zucker, dann darfst du mal einmal eine Nase unter Zucker Freddy nehmen.
Dia Buddy Alarm.
Wir stellen euch jetzt noch eine Dia Buddy vor, wobei sie selbst gar kein Diabetes hat. Aber sie tut ein bisschen was für Menschen mit chronischen Erkrankungen und für die Sichtbarkeit von Krankheiten. Wir möchten euch Jay vorstellen. Jay war schon immer sehr interessiert an Gesundheitsthemen. Sie hat als Erzieherin gearbeitet, sie hat eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht, hat im Altersheim gearbeitet und parallel ein Tattoo-Studio gegründet. Black Heart Ink by Jay heißt es, ist in Hessen. Und irgendwann erreichte sie dann eine Mail und die hat vieles bei ihrem Tattoo-Studio auf den Kopf gestellt.
Ja, in der Mail stand erstmal hier, Jay, hast du Lust? Da ist Organspende-Tattoos gratis, machst du mit? Ich so, was auch immer, ja, ich bin dabei. Symbole, Gesundheitstattoos, wie das Organspende-Tattoo, das war so eins der ersten. Ich hatte keine Ahnung. Ich musste mich unglaublich viel belesen und das folgte dann eben, oder daraufhin folgte dann eben auch das Diabetiker-Tattoo, das Semikolon und im letzten Jahr gab es die Stammzellspende-Tattoo-Aktion, die Twin-Win-Aktion von Just Tattoo. Ja, und so kam ich zu den Diabetiker-Tattoos auch, ja.
Also, um es mal für alle Leute zu erklären, die das nicht sehen, wir haben auch Fotos von dir auf unserer Instagram-Seite, Typfrage_der Podcast, für alle Leute, die reinschauen wollen, was denn eigentlich ein Stammzellentattoo oder ein Diabetes-Tattoo ist. Das sind Tattoos, die sich Leute stechen, um entweder ein Statement zu setzen oder aber auch tatsächlich im Falle eines Falles deutlich zu machen, ich bin Organspender. Was für Leute sind denn da am Anfang zu dir gekommen?
Ganz unterschiedlich. Bei den Organspende- und Stammzellspende-Tattoos Leute, die Solidarität zeigen, die die das Ganze unterstützen, befürworten und eben auch ein Statement setzen wollen, um mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, um sich auszutauschen und das Thema oder beziehungsweise sich einfach mal Gedanken über das Thema zu machen.
Aber irgendwann bist du auch, du hast es gerade schon gesagt, zum Diabetes-Tattoo gekommen. Wie kam's?
Das kam eben auch aus der Gesundheits-Tattoo-Nische raus, dass mal jemand gesagt hat, hey, ich bin Diabetiker und würdest du mir ein Diabetes-Tattoo stechen? Und auch da musste ich mich erstmal wieder reinlesen, wie sieht das Symbol aus, was für Typen gibt es und unter welchen Voraussetzungen darf das überhaupt gestochen werden?
Was sind die Voraussetzungen, dass ich mir so ein Diabetes-Tattoo machen lasse?
Ärztliche Abklärung zum einen und dass der HbA1c-Wert, der muss stimmen. Also man muss einen gesunden Spiegel von dem Diabetes haben, dass man das machen kann.
Da geht es vor allen Dingen darum, dass die Haut ja auch in gewisser Weise auch heilen muss, ne? Also das, wenn man da Probleme hat mit den Wunden und so, dann ist so ein Tattoo natürlich erstmal nichts. Du stichst Tattoos für Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2. Wenn die Leute zu dir kommen mit dieser Anfrage, erzählen die dir dann die Geschichte, warum sie das machen?
Ja, zum einen erzählen Sie mir von Ihrer Erkrankung, wie es dazu kam und von der Diagnostik und in welchem Jahr das Ganze diagnostiziert wurde. Ein Teil der Menschen, die kommen, für die ist es einfach, ja, die Akzeptanz, dass sie Diabetes haben, ein Statement, dass sie sich selber in erster Linie setzen, aber auch eben nochmal, um darauf hinzuweisen, wenn jemand in der Öffentlichkeit umkippt und trägt das Motiv am Handgelenk oder am Arm im Sichtfeld, kann es auch im Ernstfall Leben retten. Und da ging es auch einigen drum. Die Sichtbarkeit in einem Körperbereich, wo das Tattoo zu sehen ist, in einem Ernstfall und nicht direkt schlüssig ist, was hat der Mensch, warum liegt der Mensch vielleicht da?
Um es mal zu beschreiben, dass du stichst oft so Herzchen, verschnörkelt oder auch floral. Floral ist generell, glaube ich, so dein Steckenpferd beim Tätowieren. Habe ich das richtig gesehen?
Genau, Feinlein, Florales.
Genau. Und dann ist da ein T1 oder ein T2 drin. Oder es gibt auch noch welche, wo du so Kreuze setzt quasi.
Der blaue Kreis ist ganz, ganz wichtig. Der muss immer dabei sein. Wie das drumherum dann ausgeschmückt ist, das ist jedem selbst überlassen. Es ist ein Motiv ja auch, was für die Ewigkeit bleibt. Und ein bisschen Individualität und Persönlichkeit damit reinzubringen, ist immer ganz schön für die Kunden und Kundinnen. Manche kommen aber auch und möchten gar kein Drumherum. Da geht es wirklich nur um das Symbol und eben auch um im Ernstfall lebensnotwendige oder ja, lebensrettende Maßnahmen, dass wirklich nur der blaue Kreis mit dem Typ 1 oder Typ 2 im Vordergrund steht.
Und ganz am Anfang hast du ja diese ganzen Gesundheitstattoos auch schon kostenlos angeboten.
Weil mir die Gesundheit wichtig ist und jemand, der sich dazu entscheidet, die Akzeptanz, also je nachdem, ob es jetzt das Symbol ist für die Erkrankung, die die Person selber hat, oder eben auch, um ein Statement zu setzen, sich beispielsweise ja für die Organspende oder Stammzellspende einzusetzen. Da war es mir einfach wichtig, dass möglichst viele, viele Menschen im Umfeld, im Umkreis davon erfahren, sich mit der Thematik befassen. Und daher habe ich gesagt, wir spenden das, wir machen das ehrenamtlich mit. Jetzt mittlerweile ist es eine kleine Materialpauschale. Die jeweiligen Vereine oder Institutionen, die bestimmte Motive auch ins Leben gerufen haben, sagen, bei vielen Erweiterungen und viel Persönlichkeit oder Individualität, die damit reinfließen soll, berechnet ihr einfach ein normales Tattoo. Nur das Symbol machen wir nach wie vor gegen eine kleine Materialpauschale.
Und was ist so eine kleine Materialpauschale, wenn ich jetzt sage, ich brauche so einen blauen Kreis mit einem T2 drin?
15 bis 25 Euro.
Wie viele Leute kommen da und lassen sich sonst oder halt für die Materialpauschale ein Gesundheitstattoo stechen?
Also im Schnitt, dadurch, dass ich die Statistik jetzt mal ausgewertet habe, sind es mindestens 5 bis 7 Leute im Monat.
Und kommen die alle aus Hessen oder kommen die deutschlandweit?
Deutschlandweit. Es kamen schon Leute aus Dresden, es kamen Leute aus Nürnberg, es kamen sogar aus Hamburg, kamen welche.
Hast du auch mal im Nachhinein mitbekommen, dass diese Gesundheitstattoos tatsächlich wichtig waren für die Leute? Also haben die sich nochmal bei dir gebeten und haben gesagt, vielen lieben Dank für das Tattoo. Mir ist das und das dank dieses Tattoos passiert.
Lebensrettend habe ich jetzt so kein Feedback erhalten. Auf jeden Fall habe ich ein riesengroßes Feedback erhalten, was die Gespräche betrifft und den Austausch. Dass die Personen, die das Tattoo oder das Motiv halt eben tragen, die haben gesagt, ich habe mit so vielen gesprochen, die wollten alle wissen, was ist das? Und man kam ins Gespräch, haben sich darüber informiert.
Jay, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bei Instagram haben wir dein Tattoo-Studio auch verlinkt und auch Fotos gepostet. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, fahre ich direkt nächste Woche hin und lass mir da den Kreis stechen, man sollte sich anmelden bei dir.
Genau, das ist das Beste. Im Vorfeld einfach kurz eine Nachricht oder einen Anruf. Wann sind freie Termine? Manchmal machen wir natürlich auch, komm rein ohne Termintage.
Und wenn ihr jetzt gerade denkt, ach Mensch, also so ein Tattoo, hätte ich ja auch irgendwie Bock drauf. Hier nochmal die wichtigsten Infos komprimiert zusammengefasst haben wir auch nochmal gefunden bei dem Verein Diabetes Nord. Die haben nochmal gesagt, wenn man sich eben als Mensch mit Diabetes tätowieren lassen möchte, ist es wichtig, dass der Blutzucker gut eingestellt ist. Das hat ja Jay auch gerade gesagt. Ein HbA1c-Wert von unter 7,5% wäre ideal. Außerdem darauf achten, ihr habt erhöhtes Risiko für Infektionen höchstwahrscheinlich. Das heißt, es muss natürlich, wie aber immer bei Tattoos, sehr hygienisch gearbeitet werden. Und achtet darauf, dass ihr vielleicht nicht unbedingt eine Stelle aussucht mit schlechter Durchblutung, also zum Beispiel Füße oder Knöchel oder so. Nicht, dass ihr da langfristig Probleme bekommt.
Und wie gesagt, wir haben euch Fotos von Jays Arbeit und ihr Tattoo-Studio nochmal bei uns verlinkt. Anmelden nicht vergessen, wenn ihr jetzt Bock darauf habt. Und es gibt auch ganz viele andere Studios in Deutschland, die das entweder umsonst anbieten oder wenn ihr ein größeres Motiv dort mitbucht, einfach mal fragen, kennt ihr sich aus mit Gesundheitstattoos? Es gibt nicht nur die liebe Jay. Ihr habt ja gehört, sie hat eine Mail bekommen, wo es auf so eine gesamte Aktion hinwies. Wo auf eine gesamte Aktion hingewiesen wurde, so rum. Und ihr könnt euch da einfach mal ein bisschen schlau machen, ob es sowas auch bei euch in der Nähe gibt.
Es gibt wirklich total viele Leute, die sich da stark machen und das ist natürlich super. So, wir gucken an dieser Stelle noch, Kimi, bevor wir es vergessen, auf unsere Watchlist. Es ist das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast, zumindest in diesem Jahr, über das Dschungelcamp berichten und über Hubert Feller, weil du wirst dich ja mit Sicherheit ganz aufgeregt fragen.
Was ist denn mit ihm geworden?
Ist denn der Typ-1-Diabetiker aus dem Dschungelcamp von Hot oder Schrott, Hubert Feller, jetzt eigentlich Dschungelkönig geworden?
Nein, das wissen wir. Das wissen wir schon. Das habe selbst ich mitbekommen, dass jemand anders Dschungelcamp-König geworden ist.
Exakt, da brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber wir gucken auf den Hubert, der Dritter geworden ist. Und er hat an dem Montag darauf in einem Pressecall jetzt ein bisschen was gesagt zum Thema Diabetes im Camp, weil in den eigentlichen Folgen wurde dazu wirklich nichts gesagt. Das habe ich echt vermisst und hätte es schön gefunden, wenn RTL das irgendwie zum Thema gemacht hätte. Bei den vielen Zuschauerinnen und Zuschauern hätte man da wirklich für eine große Sichtbarkeit für dieses wichtige Thema irgendwie sorgen können. Aber ja, das blieb aus. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen und ich habe wirklich alles rund um den Dschungel verfolgt. Kim lacht schon und weiß, dass das stimmt. Aber der Hubert hat an dem Montag drauf im Pressecall Folgendes gesagt. Laut TV Movie, die ich zitieren möchte, hat Hubert gesagt, ich hatte die ersten zwei Tage einen Unterzucker nach dem anderen und musste so eine ganz eklige Flüssigkeit zu mir nehmen. Purer Zucker, hat er erklärt. Der Grund sei gewesen, sein Blutzucker sei zu Beginn komplett immer wieder im Keller gewesen. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen hier. Klar, wenn man in einer ganz neuen Situation ist, rausgerissen aus seinem normalen Alltag, er hat sich mit Sicherheit viel mehr bewegt. Es war wahrscheinlich viel wärmer, als es normalerweise bei ihm im kalten Deutschland in der Heimat ist und so weiter. Da musste er ein bisschen sich erstmal anpassen. Und Hubert hat noch gesagt, dann haben wir das Insulin um die Hälfte reduziert und dann auf einmal ging es. Und er hat noch gesagt, ich hatte dann die ganzen zwei Wochen danach fast gar nichts mehr. Erst am letzten Tag hätte das opulente Essen, weil am letzten Tag bekommen ja die drei Finalisten immer so ihre Wunschgerichte nochmal zum Essen. Also wirklich leckeres Essen endlich nach nur Reis und Bohnen. Da hätte er dann nochmal Probleme gehabt mit der Zuckereinstellung. Ja klar, weil der Körper dann natürlich auf einmal viel zu wenig Insulin im Körper hatte wahrscheinlich.
Also jetzt ist das Dschungelcamp vorbei. Ich bin gespannt auf deinen nächsten Watch-Tipp, Freddy. Ich gebe euch mal ein Teasing auf meinen nächsten Snack-Tipp. Es wird was zum Trinken.
Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. In der nächsten Folge sprechen wir außerdem mit dem Podcast-Hörer Hannes, den ihr hier schon mal in der Sprachnachricht kennengelernt habt. Er hat Typ 1 Diabetes und mit ihm reden wir darüber, wie es eigentlich ist, als Mensch mit Diabetes, wenn man Kinder zu Hause hat, die man erziehen muss. Und Kim lacht schon, vielleicht auch mal die ein oder andere chaotische Situation, der ganz normale Familienalltag, den man auch mit Typ 1 meistert. Sprechen wir darüber in der nächsten Folge.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.